Wenn man die Frage stellt, wo steckt eigentlich der Wurm drin, würde ich sagen, der Wurm steckt oben drin in der Politik. Und jetzt ist einfach die Frage, wie lange geht das, bis hier sozusagen diese selbst auferlegte Politfessel abgelegt wird. Nicht der Politiker sollte dem Volk misstrauen, sondern das Volk sollte eigentlich dem Politiker misstrauen. Das ist die Demokratie. Ja, glauben denn diese Politiker, dass die Deutschen dumm sind? Dass sie nicht unterscheiden können zwischen Spreu und Weizen? Die EU und Deutschland in der Außenpolitik sind auf einem, also jetzt in aller Bescheidenheit als Schweizer, wir sind auch ein bisschen in diesem Irrweg dazu aus. Aber das ist ein absoluter Irrweg, was die da machen.
Herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge. Marc spricht mit heute Rocher Köppel von der Weltwoche. Herr Köppel, schön, dass Sie da sind.
Friedrich, grüß Sie, schön. Ich freue mich immer, hierher zu kommen. Ins Baden-Württembergische ist ja uns Schweizern sehr vertraut, verbunden.
Ja.
Wir sind ja auch, teilen ja viele Auffassungen.
Ich sage ja schon seit Jahren, ich habe es sogar in meinem zweiten Buch geschrieben, die stärkste Nation wäre eigentlich Baden-Württemberg und Schweiz und Südtirol zusammen als ein Land, da würden wir alle anderen platt machen, weil da gibt es die größten Hidden Champions, Weltunternehmen, der Arbeitsethos ist ungefähr gleich, die Traditionswerte sind gleich gestrickt und ja, man versteht sich auch, man spricht eine ähnliche Sprache dahingehend, das wäre mein Traum eigentlich, irgendwann mal gucken, ob es so weit kommen würde. Oder wie sehen Sie das?
Ja, ist nichts Neues unter der Sonne. 1499 gab es ja den bedeutenden Schwabenkrieg und da sind ja die süddeutschen Bauern gekommen, haben gesagt, wir wollen auch Schweizer sein. Und die waren dann gemeint, die Schweizer im Kanton Schweiz. Und Schweizer war nicht ein Begriff, quasi ethnisch, wir wollen jetzt dahin, sondern wir möchten die gleichen Rechte haben wie die Schweizer Bauern. Die hatten eben mehr Rechte als die süddeutschen Bauern. Und das war sozusagen wie ein Verfassungsbegriff. Und die Südtiroler haben ja sogar mal eine Volksabstimmung durchgeführt, ein Beitritt zur Schweiz. Ah. Es ist, glaube ich, sogar angekommen in Südtirol, aber in der Schweiz war man skeptisch aufgrund des konfessionellen Gleichgewichts. Man fürchtete dann, dass zu viele Katholiken könnten da das fragile Staatsstaat. Ja, wobei, wenn wir dann sehen, was nachher passiert ist mit dem Zweiten Weltkrieg, dann hätte uns vielleicht der eine oder andere Österreicher dann auch noch ins Reich holen wollen, ich weiß. Also sind die froh, dass wir uns da etwas ferngehalten haben.
Das war
funktioniert ja auch so, oder?
Aber wer weiß, vielleicht wäre es gar nicht so weit erst gekommen, wenn es so gegangen
wäre. Vielleicht hätten wir unseren guten Einfluss geltend machen können, aber der Schweizer, das muss man eben auch sagen, wir neigen ja zur Überassimilation und wir sind ja auch das einzige Land, das pünktlich seine Rechnungen gegenüber der EU bezahlt, ohne dass man uns vorher einen Milliardenkredit überweisen muss. Und ich fürchte eben, wenn wir in diesem ganzen Salat dabei wären, dann würden eben die Schweizer wären am Schluss noch die einzigen, die sich an diese EU-Verträge halten würden, weil die Deutschen sind ja viel smarter als wir.
Ja, aber das wäre ja eigentlich ein schöner Ersatz, weil Deutschland kann es bald nicht mehr zahlen. Also eigentlich muss ja die Schweiz in die EU kommen, damit wir die EU retten können.
Aber darum würde ich sagen. Sagen Sie das nicht zu laut.
Ja, werden wir auch gleich drüber reden, weil da gibt es ja Tendenzen in der Schweiz tatsächlich. Und ich habe ja zum allerersten Mal, seitdem ich Honorarberatung mache, habe ich Schweizer Kunden, die tatsächlich aktiv sagen, das ist nicht mehr ihr Land, sie wandern aus. Das habe ich noch nie erlebt vorher. Alle wollten immer in die Schweiz. Jetzt habe ich sogar Eidgenossen, die sagen, ich will raus aus der Schweiz.
Es ist immer noch die Frage, wohin denn eigentlich? Wohin willst du denn? Nach Dubai oder man weiß es. Also ich wüsste jetzt auch nicht gerade, wohin man,
es wo gibt,
man
geht. Es
nach Montana. Die ganz Reichen
Uruguay,
kaufen sich
Mauritius.
Jetzt, Uruguay. Aber da musst du auch ein bisschen was locker haben, dass du dir da irgendeine Farm kaufen kannst.
Ja, die meisten Schweizer haben was locker. Ja, aber ganz interessant vielleicht auch für Sie, weil Sie vom Bauernaufstand, vom Schwabenaufstand gesprochen haben. Der hatte seinen Ursprung tatsächlich da, wo Sie jetzt sitzen, nämlich 1436. Der arme Konrad hier in Beutelsbach nebenan ging's los mit den Bauernaufständen. Das Remstal, hier wo Sie sind, da waren schon immer Rebellen. Also okay. Wir hatten hier den Bauernaufstand, wie gesagt, durch den armen Konrad. Dann hatten wir die erste Bürgermeisterin im 18. Jahrhundert hier aus Schondorf, die Frau Künkelin. Ja, da kam die französische Armee, Napoleon, hat die Stadt sozusagen besetzt. Und dann hat sie gesagt, lustigerweise, also die Franzosen haben gesagt, ihr dürft alles mitnehmen, was ihr tragen könnt. Und dann haben die Frauen ihre Männer Huckepack genommen und haben sie aus der Stadtmauer getragen. Und dann hatten wir noch, vielleicht kennen Sie Palmer noch, Helmut Palmer, der Vater von
Boris Palmer. Einfach, ja.
der Remstal-Rebell, der damals hier für Furore gezorgt hat in den 70ern, als er fast in Schwäbisch Hall Bürgermeister geworden wäre und der praktisch den da oben immer den Mittelfinger gezeigt hat. Sein Sohn ist jetzt auch ein bisschen rebellisch, aber nicht so sehr wie sein Vater. Also dahingehend, sie sind hier in guter Gesellschaft auf jeden Fall und jetzt wissen sie auch, wo es herkommt.
Schwäbisch Hall, ja. Auf diese Steine können sie bauen. Das sind natürlich Slogans, die sich schon seit der frühesten Kindheit... Ja. Asbach-Ural, wobei das kommt aus einer anderen Region, aber das ist so die deutsche, hat uns natürlich kulturell massiv geprägt.
Wüstenrot.
Deutsche Fels. Wüstenrot,
ja, selbstverständlich. Der Fels in der Brandung.
Ja, klar, klar. Ja. Nein, das war natürlich, das war der Soundtrack unserer Jugend. Wir sind da stark nach Deutschland, haben wir immer geschaut, deshalb diese Verbundenheit. Und bei mir speziell, ich bin ja, würde mich ja als Deutschland-Befürworter bezeichnen. Staaten haben ja keine Freunde, aber ich bin eigentlich ein Freund. Ich war immer gerne in Deutschland. Im Moment ein bisschen fassungslos zum Teil, was da abgeht. Auch etwas besorgt. Wir sprechen darüber. Also bin auch gespannt, was da Ihre Erkenntnisse
sind. Ja, also dann würde ich Sie gerne gleich mal fragen, weil Sie haben ja vielleicht die Brille eines Außenseiters, jemand, der von draußen mal auf die Sache objektiver vielleicht schaut, ohne diese Emotionen, ohne vielleicht diese alten Lasten, die wir teilweise mit uns rumtragen. Wie ist denn die Sicht der Schweizer oder auch von Roger Köppel auf Deutschland momentan? Wo stehen wir? Was würden Sie uns attestieren?
Ich glaube, der zentrale Satz ist für mich auch immer wieder schwierig. Ich versuche das auch herauszufinden, wo eigentlich der Wurm drin steckt, wenn denn einer drin steckt. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Und ich glaube, Deutschland hat einfach einen derartigen Erfolg gehabt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wenn man das etwas aus dem großen Abstand betrachtet. Das ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik, aus den Trümmern sozusagen, diese Gewaltstory. Und im Erfolg, das wissen Sie auch als natürlich Wirtschaftsspezialist, im Erfolg passieren die großen Fehler, auch in den Firmen, in der Wirtschaft. Wenn Hybris. Man so viel Geld hat, die Hybris, dann hat man das Gefühl, man muss die schwierigen Probleme nicht mehr lösen. Man kann alles mit Geld zuschütten und man merkt es zum Teil gar nicht. Und man driftet dann plötzlich in so ein Fahrwasser hinein und merkt dann auf einmal, um Himmels Willen, das geht ja nicht weiter, wir sind in einer Sackgasse. Also das, glaube ich, ist so etwas das Problem in Deutschland, eine gewisse Orientierungskrise, so nehme ich das wahr, in der Politik, in der Innenpolitik, in der Außenpolitik. Aber die gute Nachricht ist, wenn man die Frage stellt, wo steckt eigentlich der Wurm drin, würde ich sagen, der Wurm steckt oben drin, in der Politik. Und der Lichtblick ist, dass die Bürger es eigentlich gemerkt haben, das sehen sie an den Wahlresultaten, sie sehen es an den Umfrageresultaten, dass man da eigentlich schon Gegensteuer gibt. In der Politik versucht man es auch etwas, die neue Regierung versucht es ein bisschen, hat sich aber mit dieser Brandmauer quasi ja einfach eingemauert, sozusagen, sprichwörtlich, genau. Und jetzt ist einfach die Frage, wie lange geht das, bis hier sozusagen diese selbst auferlegte Politfessel abgelegt wird. Und da sind wir jetzt gespannt. Ich bin aber einfach nicht nur zweckoptimistisch, sondern ich bin sozusagen anthropologischer Optimist. Entschuldigung, ich glaube einfach an den Menschen. Ich glaube an die Deutschen. Ich glaube an uns. Ja, wir finden immer eine Lösung. Bis zum nächsten Absturz.
Mein Event geht in die nächste Runde. Ich lade dich wieder herzlich ein am 8. und 9. Mai 2026 in die Motorworld in Metzingen. Unter dem Motto Aufbruch, Diskurs, Leben treffen sich Menschen, die reden wollen. Nicht übereinander, sondern miteinander. Dabei steht der Diskurs natürlich im Mittelpunkt. Respektvoll, pluralistisch, meinungsstark. Hier darfst du Fragen stellen, widersprechen, mitdenken und mitdiskutieren. Und dich mit Menschen vernetzen, die den offenen Austausch genauso schätzen wie du.
Ist man eigentlich froh, dass man auf so ein Event gehen kann, um eigentlich geistig Gleichgesinnte zu treffen und sich mit denen auszutauschen.
In einer einzigartigen Atmosphäre, die inspiriert, verbindet und Mut macht. Denn Aufbruch beginnt dort, wo Menschen den Dialog wagen.
Mir persönlich geht es auch ein bisschen um die Vernetzung, um vielleicht Leute kennenzulernen.
Und es geht einfach hier in legerer, lockerer Atmosphäre. Man trifft sich, man ratscht, jeder ist sofort mit dem anderen per Du.
Dich erwarten inspirierende Vorträge und offene Diskussionen zu den Themen, die unsere Zeit bewegen. Finanzen, Bitcoin, Geopolitik, Gesellschaft und Zukunft. Und dieses Mal ist das Line-Up wirklich einzigartig und sucht seinesgleichen. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem Sarah Wagenknecht, Frauke Petri, Horst Lünning, Nico Jilch, Fabian Kowalik und viele weitere hochkarätige Speaker.
Da war so viel Input drin. und so viel Wahrheit. Und das ist auch sehr kritisch gewesen, aber auch sehr gut.
Ja, einfach ihre Meinung sagen und da ein Stück weit für die Freiheit eintreten, das finde ich klasse und deshalb bin ich auch hier.
Nutze außerdem die einmalige Gelegenheit, die Speaker persönlich zu treffen, Fragen zu stellen, gemeinsam Fotos zu machen und ihr Bücher direkt vor Ort signieren zu lassen. Marklit ein 2026. Aufbruch, Diskurs leben. Am 8. und 9. Mai in der Motorworld Metzingen. Jetzt Tickets sichern. Ich bin ganz bei. Ich glaube, die Friedensdividende hat sich ein bisschen aufgebraucht. Man ist jetzt ein bisschen erfolgsbesoffen, bisschen die Hybris, spätrömische Dekadenz. Man dachte, man kann der Welt erklären, wie sie zu heizen haben, wie die Energie funktionieren muss, wie viele Geschlechter es gibt. Und da haben wir uns ein bisschen verrannt. Jetzt kommt halt der Absturz, weil what goes up must come down ist ein wahres Zitat tatsächlich. Problem ist natürlich, wenn Deutschland abstürzt, wir haben schon über die EU gesprochen, dann hat die EU natürlich ein Problem, weil Deutschland ist Nettoeinzahler. Ja, dann gibt es eigentlich niemanden, der das alles irgendwie abpuffern kann. Deswegen die Frage, wie ist denn die Tendenz in der Schweiz? Wird es einen EU-Beitritt geben? Weil es gab ja tatsächlich Bestrebungen diesbezüglich der Schweizer Regierung in Bern.
Ja, also diese Versuche laufen natürlich. Also die EU ist da bestrebt, laufend eigentlich Geld aus der Schweiz reinzuholen, uns auch quasi hier auch ein schlechtes Gewissen einzureden, oder? Ihr seid ja da Profiteure und so weiter, oder? Und ihr könnt jetzt da mehr bezahlen. Und das widerstrebt natürlich völlig jetzt meinem marktwirtschaftlichen Verständnis. Ich meine, die Marktwirtschaft, die freien Märkte wären ja das Instrument, da investiert man und das hat einen gegenseitigen Vorteil für den, der investiert, aber auch für den, bei dem investiert wird. Also in der Schweiz, der EU-Beitritt als solcher ist eigentlich chancenlos. Also okay. Das war in den 90er Jahren noch das Thema, als die EU auch als strahlende Braut und als Zukunftsversprechen dastand. Mittlerweile sehen das die Leute skeptischer. Was wir jetzt diskutieren, sind ganz spezifische Verträge. Ich lehne sie ab, weil sie meines Erachtens Kolonialverträge sind, die eine ganz gefährliche Dynamik entfalten, weil nämlich durch diese neuen Verträge würde sich die Schweiz dem europäischen, dem EU-Recht unterstellen, in wesentlichen Bereichen unserer Wirtschafts- und Sozialordnung. Das heißt, wir müssen die Gesetze der EU übernehmen. Ja. Im Zweifelsfall würde das EU-Gericht entscheiden, ob zum Beispiel die Schweiz sich dran hält oder nicht. Das hätte einen massiven Verlust an Volksrechten zur Folge und wir könnten dann sanktioniert werden und am Schluss müssen wir das Ganze auch noch mehr bezahlen. Also das wären dann Milliardengebühren, die wir da entrichten müssten. Und da ist jetzt eine sehr intensive Diskussion, da ist die Schweiz etwas gespalten. Aber der Widerstand gegen diese Verträge nimmt jetzt auch außerhalb, ich sag mal, der klassisch konservativen Milieus zu. Aber das ist eine ganz intensive Debatte. Nicht der offene Beitritt, wir würden das den schleichenden Beitritt nennen, sozusagen die koloniale Fremdherrschaft, die dann sozusagen stattfinden würde. Die Schweiz würde gewissermaßen passiv Mitglied. Ja. Wir müssen übernehmen, können nicht mitreden. Ja. Und dann wird dann der nächste Schritt sein, in die EU rein. Vielleicht letzte Bemerkung, warum machen sie es? Das ist aus meiner Betrachtung. Die Politiker haben ein Interesse an der EU, weil sie wissen, in der EU kann ich als Politiker mehr gestalten, habe ich mehr zu sagen. In der Schweiz ist die direkte Demokratie, das ist sehr lästig, mühsam. Das Volk greift uns immer in die Speichen, hindert uns an der Selbstentfaltung. Also die direkte Demokratie ist gut für den Bürger, schlecht für den Politiker. Die EU ist gut für den Politiker, aber schlecht für den Bürger.
Sehr schön zusammengefasst, würde ich genauso sehen. Jetzt gibt es natürlich noch eine schicksalshafte Beziehung zwischen der EU oder Deutschland und natürlich der Schweiz, weil die Schweiz Nationalbank hat ja über 500 Milliarden Franken in Euro geparkt. Das ist fast das BIP der Schweiz. Das heißt, wenn der Euro baden gehen würde, dann hätte natürlich die Schweizer Nationalbank als auch die Schweizer natürlich ein kleines Problem, weil es sind auch viele Anleihenkäufe getätigt worden. Ist das überhaupt in der Sichtbarkeit der Medien wiederzufinden oder weiß das überhaupt der normale Eidgenosse in der Schweiz, dass da so eine schicksalshafte Beziehung besteht?
Wir wissen es und wir spüren es.
Aber wir ignorieren
und
es.
Nein, und wir empfinden es auch. Es ist für uns eine Realität und das ist ganz ein wichtiger Punkt, den Sie da bringen. Ich bin wirklich das klingt jetzt etwas komisch, wenn man das so, ich bin wirklich ein begeisterter Europäer, also viele Schweizer
sagen
das von sich sagen, wir sind ja Europäer. Aber ich bin dezidiert gegen die EU. Ich halte die EU wirklich für eine intellektuelle Fehlkonstruktion und ein gefährliches Gebilde, das sich von einer Liberalisierungsgemeinschaft zu einer Regulierungsgemeinschaft, zu einer Alkoholkose entwickelt hat. Das ist brandgefährlich. Ja. Aber niemand in der Schweiz kann ein Interesse haben, dass es der EU schlecht geht oder dass es Deutschland schlecht geht. Ganz im Gegenteil. Also wir sind uns sehr wohl bewusst, dass wir da nicht irgendwo hinter den sieben Bergen die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, sondern wir sind extrem angewiesen darauf, dass das gut funktioniert. Wir sind auch dankbar für diese Beziehungen. Aber eben, es ist eine schwierige Sache und viele der Probleme, die jetzt in Deutschland auch diskutiert werden in den Medien, die sind bei uns einfach schon etwas länger auf der Agenda. Das ist für uns wie ein Déjà-vu, wenn ich da in die deutschen Zeitungen blicke. Das sind Sachen, die wir schon in den 90er Jahren besprochen haben. Bürokratisierung der EU. Wer entscheidet eigentlich? Was bedeutet das für die Wirtschaft? Und so weiter. Die ganze grüne Thematik, diese Planwirtschaft ohne Plan, das ist bei uns alles schon etwas länger aufgrund der direkten Demokratie in der Debatte. Aber niemand hat ein Interesse oder eine Freude daran. Das wird uns manchmal vorgeworfen. Im Gegenteil. Das trifft uns eben auch sehr, sehr hart, wenn in Deutschland das nicht läuft.
Ja, oder wenn der Euro umkippt. Jetzt, in vielen Punkten ist die Schweiz uns voraus. Auch, was mich erschreckt hat, natürlich bei der Volksabstimmung zur EID, also zur digitalen Identität. Wie konnte es denn in einem aufgeklärten Land wie der Schweiz so weit kommen, dass da tatsächlich auch wenn es eine kleine Mehrheit war, aber die Mehrheit dafür abgestimmt hat? Was bedeutet das und was ist Ihr Blick darauf?
Ich glaube, dass in der Schweiz, ich habe das Thema eigentlich nicht so groß auf dem Radar gehabt. Das war bei uns nicht der riesige Aufreger. Es gab da schon die kritischen Stimmen und so. Aber ich würde mal sagen, die Digitalisierung oder die ganze Datenfrage ist in der Schweiz, das wird schon zum Teil kritisch gesehen, aber ich würde sagen, das Grundvertrauen der Leute in den Staat, dass man da nicht Schindluderei betreibt mit diesen Daten, ist eigentlich immer noch erstaunlich groß. Hat vielleicht eben auch damit zu tun, dass wir eine direkte Demokratie haben, dass man nicht das Gefühl hat, das ist jetzt sozusagen dieses Superraumschiff und die ziehen jetzt da das große elektronische Auge auf, sondern wir sind ja selber hier noch irgendwo mitverantwortlich und sie haben uns versprochen, das wäre nur für das, ist eine Erleichterung oder eine Effizienz. Ich sehe das auch, habe das etwas unterschätzt. Ich sehe diese Digitalisierung im heutigen Kontext auch kritisch, vor allem weil sie immer eingesetzt wird im Moment von Seiten der Staaten, eben um die Leute tatsächlich besser zu überwachen. Aber ich kann mir das nur so erklären, dass in der Schweiz diese Befürchtung offensichtlich eine wirklich knappe Mehrheit der Leute nicht hatte. Die sehen darin einfach eine Erleichterung dieses ohnehin byzantinischen Gesundheitswirrwarrs und dieser ganzen Krankenkassensituation. So erkläre ich mir das. Aber da bin ich also nicht der für Sie beste Auskunftsmann, der da tiefen Blick, die tiefen Analyse Ihnen bringen kann. Ich habe mich da auch nicht so exponiert in dieser Diskussion.
Ja. Also ich habe immer dieses Mark Twain-Zitat im Kopf, wer die Freiheit für die Sicherheit aufgibt, wird am Ende beides verlieren. Und da habe ich auch so meine Bedenken, weil natürlich kann es unter der jetzigen Regierung funktionieren, aber was ist denn, wenn vielleicht mal eine Regierung kommt oder ein Regime kommt, das vielleicht nicht so positiv gewillt ist gegenüber den Bürgern ist und es gegen die Bürger verwendet, das kann ja immer wieder mal passieren. Das sieht man auch bei der EU. Vielleicht ist ja der Digital Service Act tatsächlich gut und schützt die Bürger in der EU, aber wenn dann irgendwie die Zügel angezogen werden, wenn dann vielleicht auch autoritäre Tendenzen entstehen in der EU, dann kann es ganz schnell gegen die Bürger verwendet werden. Das macht mir große Bauchschmerzen, weil in Deutschland heißt es nicht umsonst, Gelegenheit macht Diebe und vielleicht Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut. Wenn man die Möglichkeiten hat, dann kann man ja dementsprechend auch dann mal was machen und installieren.
Also Sie haben recht, also das ist an sich der methodische, richtige Zweifel und man muss dagegen sein. Also man, das ist keine gute Sache und ich sehe das, also ich sehe das sehr ähnlich wie Sie. Also das ist eine gefährliche Entwicklung und vor allem eben auf der europäischen Ebene und auf der EU-Ebene ist es besonders gefährlich, weil dort eben die Staaten, auch in Deutschland, auch bei uns, etwas weniger, in Deutschland ist das stärker, diese Rhetorik von Seiten des Staates, wir müssen digitalisieren. Und das finde ich völlig falsch. Der Staat muss überhaupt nicht digitalisieren. Wir müssen zurück zu freien Märkten. Wir müssen zurück zur Freiheit. Die Digitalisierung kommt von selber. Das ist die Selbstorganisation der Gesellschaft, der Firmen, die das, klar, du kannst gewisse Infrastrukturen vielleicht zur Verfügung stellen als Staat. Aber am Ende des Tages ist diese Digitalisierungsrede, das klingt für mich eben auch, wie Sie das hier schön beschrieben haben, das klingt nach Big Brother is watching you.
Exakt.
Und jetzt gehen wir, schauen wir dir quasi in die Körpersäfte hinein, wir können dich jetzt durchleuchten, du bist der gläserne Patient und so weiter, ist eine Erleichterung. Offensichtlich ist das einfach bei einer Mehrheit der Schweizer nicht als so dramatisch bis jetzt empfunden worden, wie man halt bei uns generell immer noch, obwohl das Misstrauen gegen den Staat wächst, aufgrund der direkten Demokratie sich eben noch irgendwo stärker verbunden fühlt und nicht so entfremdet, wie das in anderen Ländern Europas der Fall ist.
Ja. Ja, also man sieht ja die Demokratie bröckeln, wenn neue Parteien zum Beispiel entstehen, weil die Menschen nicht mehr zufrieden sind mit dem Angebot, das vorherrscht. Deswegen entstehen dann immer neue Parteien. Man sieht, also anscheinend ist in der Schweiz tatsächlich noch das Vertrauen in die Politik, in die Demokratie gegeben, was ein schönes Zeichen ist. Aber die Unzufriedenheit steigt auch hier. Interessanterweise fliehen ja viele Deutsche, weil sie Angst haben von einem übergriffigen Staat oder der Vermögenssteuer in die Schweiz. Und dabei gibt es ja in den Kantonen schon eine Vermögensabgabe. Und jetzt am 30. November gibt es ja auch einen Volksentscheid zur Erbschafts- und Schenkungssteuer von den jungen Sozialisten natürlich, klar, von wem auch sonst. Allerdings, der Freibetrag ist doch relativ hoch, wird nicht alle treffen. Ab 50 Millionen Franken Freibetrag soll man dann praktisch 50% Erbschaftssteuer zahlen. Wie sehen Sie diese Initiative und wäre das vielleicht auch dann das Ende der Kapitalflucht in die Schweiz?
Also diese Initiative ist ein Angriff, ist eigentlich ein, wie muss man das nennen, das ist eigentlich ein nuklearer Erstschlag gegen das, oder ein Versuch eines nuklearen Erstschlags gegen das Erfolgsmodell Schweiz.
Ja, und wenn diese
Initiative ankommt,
ist Game Over.
Dann werden einfach die Leute, die am meisten Steuern bezahlen, die werden das Land verlassen. Die haben das Land schon verlassen. Ja. Sehr viele, ich kenne sehr viele, sind präventiv, sind die schon ausgewandert. Ja. Weil diese Initiative hat eine Rückwirkungsklausel. Das ist also auch für mich unter dem rechtsstaatlichen Aspekt grauenhaft. Also quasi mit rückwirkender Betrachtung soll die dann greifen. Und das führt einfach dazu, das ist eine Situation, wie Sie es zum Teil in der Erbschaftssteuer in Deutschland schon haben, dass Unternehmen oder Familienunternehmen, die ihre Firmen die weitergeben wollen, die müssen Teile der Firma verkaufen, damit sie das überhaupt bezahlen können. Das gab es immer wieder, diese Versuche. Ich habe gerade gesehen, kürzlich Downton Abbey, diese Serie über ein britisches Adelshaus, da werden jetzt nicht viele Mitleid empfinden. Aber zum Beispiel der britische landbesitzende Adel ist nicht zuletzt durch die Erbschaftssteuer in den 20er Jahren nach dem Ersten Weltkrieg zerstört worden, weil die mussten einfach ihre Häuser verkaufen, die konnten gar nicht mehr das vererben, weil das war so hoch. Und diese Vorstellung, dass du Vermögen, das ja bereits zweimal versteuert ist, durch die Vermögensteuer, durch die Einkommensteuer, dass du das noch ein drittes Mal besteuerst, durch die Erbschaftssteuer, dass es Leute gibt, die so etwas gerecht finden, auch auf dem bürgerlichen Spektrum in der Schweiz, die sagen, ja, das geht zu weit, aber ein bisschen müsste man vielleicht in die Richtung gehen. Das finde ich sehr gefährlich und das ist einfach die Erosion der Eigentumsrechte. Und das ist ein weiterer Grundpfeiler unseres Wohlstandsmodells in der Schweiz, in Europa, in Deutschland, dass hier zielgerichtet zu Schanden geritten wird, dass man so in einen Sozialismus hineinkommt, immer mit der Polemik gegen die Reichen. Und es fehlt hier einfach eine Lobby für die Reichen. Mhm. Natürlich gibt es da Erben, die nichts machen. Was heißt nichts machen? Die geben sie ihr Geld aus, dann kaufen sie sich etwas, haben sie ein Haus angestellt oder was auch immer. Das sind doch Wirtschaftsfaktoren, wird das Geld wieder wunderschön in den Kreislauf eingespielt. Das ist ja dann sozusagen die ausgleichende Gerechtigkeit, das Buddenbrock-Syndrom. Ja. Dass der reiche Großvater hat dann den Enkel der Kunstgeschichte studiert und danach kann der mit seinen linken Freunden zusammen, kann er die zum Essen einladen. Das ist sozusagen die natürliche Umverteilung, die sie hier jetzt mit der Brechstange herbeibringen wollen. Und das wäre verheerend. Ich glaube nicht, dass es ankommt.
Hoffentlich nicht, aber ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Ich habe tatsächlich Kunden in der Beratung, die auch präventiv jetzt einfach gegangen sind, weil sie gesagt haben, das ist mir zu heiß. Weil wie gesagt, zwei Drittel zweimal wurde das Geld schon versteuert, jetzt nochmal ein drittes Mal. Und vor allem, die Schweizer Regierung hat ja kein Geldproblem. Die Kassen sind ja nicht irgendwie komplett leer, da läuft es noch einigermaßen gut. Man stelle sich vor, was los wäre, wenn es mal wirklich glamm in der Kasse wäre, was dann vielleicht dann für Forderungen von Politikseite kommen. Aber das ist das sozialistische Geschwür. Wir haben jetzt auch einen sozialistischen Bürgermeister in New York, in der Hauptstadt des Kapitalismus, und mit einer Theorie, die noch nie funktioniert hat, nämlich dem Sozialismus mit Planwirtschaft, mit fixierten Preisen, Bustransfer für alle kostenlos, Lebensmittel gedeckelt etc. Es wird scheitern, wissen wir beide jetzt schon, ne? Aber es klingt halt immer sehr verlockend und verführerisch. Das ist das süße Nektar des Sozialismus, der halt natürlich dann diejenigen antreibt, die nichts zustande bringen.
Leider. Ja, man muss sich das dann immer auch noch leisten können.
Genau,
es ist ein Luxus. Ich bin immer nur dort statt, wo es Geld hat.
Ja.
In armen Ländern ist ja dann am Schluss, geht ja der Sozialismus pleite. Er stirbt nie, aber er geht einfach pleite, und sobald es wieder ein bisschen Geld hat,
kommt er wieder. Kommt er wieder. Ja, also das ist tatsächlich erschreckend bezüglich der Forderung. Jetzt habe ich noch einen guten Punkt, den Sie gesagt haben. Genau, es gibt von Toynbee ein Zitat, nämlich große Zivilisationen werden nicht ermordet, sie begehen Selbstmord. Und das sind genau solche Initiativen, die dann Selbstmord von einer Nation wie der Schweiz vielleicht voranbringen, weil dann wäre das Geschäftsmodell der Schweiz tatsächlich noch löchriger wie der Schweizer Käse, das ja schon seit Jahren auch von USA-Seite natürlich angegriffen wird. In Deutschland haben wir Atomkraftwerke abgestellt, obwohl die funktionsfähig waren. In Deutschland schießen wir gegen die größte Industrie, gegen die Automobilindustrie, und das ist sehr erfolgreich. Also wir sind auf dem Weg zu Degrowth. Wir schaffen das tatsächlich. Die CO2-Emissionen gehen zurück. Dafür geht auch die Produktivität zurück, aber natürlich die Arbeitslosigkeit steigt, die Schulden steigen und natürlich die Idiotie steigt auch ebenfalls. Also es ist für mich gerade ein Paradebeispiel, wenn man es eben nicht machen sollte.
Ja, und eben die Frage, das ist eigentlich das, was mich umtreibt, Sie sicher auch, jetzt wenn man im publizistischen Bereich tätig ist, oder, hat mich das natürlich immer bewegt, was sind letztlich die Erfolgsgrundlagen der eigenen Gesellschaft? Und wie kann ich vielleicht auch als Journalist einen Beitrag leisten, dass mein Grundkompass stimmt, oder? Ja. Dass ich nicht das Falsche lobe und das Falsche kritisiere. Und ich glaube, es ist eine extrem wichtige Aufgabe. Also ich habe das immer als solche empfunden, dass eigentlich Journalisten, abgesehen davon, dass man einfach berichtet, was läuft und die Fakten bringt, dass es doch irgendwo immer wieder interessant ist und wichtig, die Leute darauf hinzuweisen, was sind eigentlich die Erfolgsgrundlagen der eigenen Gesellschaft. Was sind sozusagen die Prinzipien eines erfolgreichen Lebenszusammenhangs in der Schweiz, in Deutschland? Und jedes Land hat dann ein bisschen eine andere Tradition, hat vielleicht eine etwas andere Abmischung dieser Faktoren. Diese Gewichtung ist auch sehr interessant, sich in unterschiedliche Länder hineinzuversetzen. Es sind dann auch zum Teil massive Unterschiede. Du kannst auch nicht alles über den gleichen Leisten scheren. Ich meine, mit dem Schweizer Rezept kannst du in Deutschland glücklich werden. Wir haben sehr viele Ähnlichkeiten, auch Unterschiede. Und das finde ich wichtig. Und diese Erfolgspfeiler jetzt in der Schweiz sind natürlich die direkte Demokratie, selbstverständlich, der Antizentralismus, die Neutralität, dass man sich nicht da in Kriege hineinmischt, dass man nicht sich plötzlich da aufspielt als Riesenzwerg auf der Weltbühne, dass man die Verständigung versucht zu ermöglichen, die Marktwirtschaft, Eigentum, maßvoller Staat, all diese Dinge, was man ja in Deutschland auch durchexerziert hat. Und wir sind heute an Punkt, wo man das wieder vergegenwärtigen muss, aber auch wieder umsetzen muss. Aber eben das Gute und das Erfreuliche ist, die Leute haben es ja gemerkt, sie merken es vor den Medien und sie merken es vor der Politik. Die Leute sind eben klüger. Und in Deutschland, das ist vielleicht noch ein Problem, was ich von außen sehe, in Deutschland hat das Volk, haben die Bürger zu wenig zu sagen. Die Parteien haben zu viel zu sagen, die Verbände, sie haben einen Parteienstaat. Und der ist zunehmend dysfunktional. Das sehen Sie jetzt auch mit der Brandmauer. Hier kommt der Parteienstaat an die Grenzen seiner Funktionsfähigkeit, beziehungsweise er kastriert sich selber, er mauert sich selber ein, wird unfähig, Probleme zu lösen, unfähig, ein Wahlversprechen umzusetzen in einer Art und Weise, wie es also augenfällig ist. Und gleichzeitig haben Sie immer mehr Leute hinter der Brandmauer sozusagen, die sagen, wir sind unzufrieden, wir brauchen eine Richtungsänderung, und die Politik sperrt sich dagegen. Das heißt, sie müssen irgendwo in Deutschland, ist man auch am Punkt, wo man irgendwo auch sich mit sich selber versöhnen muss und sagen muss, Entschuldigung, wir sind eine Demokratie. Wir müssen auf die Leute hören. Die Leute sind der Chef. Und nicht die, die sich da einbilden, die sind das so alle sicher intelligent und alle, die wissen auch Bescheid. Aber man muss hier, man kann das nicht ausgrenzen. Du musst hier wieder anfangen, die Demokratie ernst zu nehmen. Das ist auch so ein Pfeiler, der vernachlässigt wurde. Mhm. Dass sich die Politik verselbstständigt und sagt, wir wissen schon, wie eine Frau Baerbock, ja, ich ziehe meine Außenpolitik gegen die Russland, Ukraine ziehe ich durch, auch wenn die Mehrheit der Deutschen das anders sieht. Das ist doch keine demokratische Grundeinstellung mehr. Die Politiker sind Dienstleister, Mandatsträger, Repräsentanten und nicht Schulmeister. Erziehungs- und Oberlehrer Lämpel da der Bevölkerung. Und in Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, dass im Moment heben sie wieder ab. Und die Politiker plötzlich das Gefühl da, sie seien da die Dozenten, die da von oben her dirigieren und das Volk hat dann gefälligst zu folgen, das funktioniert nicht mehr.
Ja, aber da haben Sie vollkommen recht, das ist eine richtige Beobachtung. Also viele Bürger fühlen sich tatsächlich bevormundet, ne, was sie zu wählen haben, was sie zu denken haben, wie sie zu heizen haben. Und das stößt dann natürlich immer mehr auf. Aber das liegt, glaube ich, auch zugrunde Angela Merkel, wo wir halt einfach diese sorglosen Jahre hatten. Ne, nach dem Motto, Mutti, die macht das schon. Egal welche Krise, egal ob Euro-Krise, Finanzkrise, Krisenland-Krise, Atomkrise, Flüchtlingskrise, immer kam sie und hat es natürlich mit dem Füllhorn der Steuergelder zugeschüttet und damit erstmal die Probleme in die Zukunft verfrachtet. Und wir konnten weiterhin schön Urlaub gehen mit Billigfliegern, konnten Latte Macchiato trinken am Marktplatz und waren einfach ja ein bisschen so tatsächlich wohlstandsverwahrlost und haben die Souveränität, die Mündigkeit abgegeben an den Staat. Und der Staat hat daran natürlich Gefallen gefunden. Ich meine, der Staat ist einer der Sektoren, der in Deutschland brummt. Der wächst brutal schnell. Alles andere ist am Abkacken, aber die Behörden wachsen, die Ministerinnen wachsen. Wir sehen immer mehr Einstellungen im Staatsbereich und wir haben jetzt eine Staatsquote von über 50%, was natürlich auch laut Helmut Kohl Sozialismus bedeutet. Also das ist schon eine gefährliche Entwicklung, wo ich schon Bauchschmerzen habe. Und zudem bin ich bei Ihnen, also die Brandmauer, unabhängig davon, wie man zur AfD steht oder was auch immer. Aber ich habe es ja gesagt, wenn die Menschen das Vertrauen in den demokratischen Prozess verlieren, entstehen neue Parteien, neue Angebote. Und wir haben die BSW zum Beispiel um Sarah Wagenknecht, wir haben jetzt Team Freiheit, eine libertäre Partei um Frauke Petry und so weiter. Aber Fakt ist, die Brandmauer ist natürlich eigentlich die Bankrotterklärung der Altparteien. Warum? Weil sie statt zu sagen, wir machen jetzt bessere Politik, dass die Menschen zufrieden sind, wollen wir die ausgrenzen, die anders sind, die nicht dem Narrativ entsprechen. Und jetzt hatten wir vor einigen Tagen eine Rede von unserem, wie ich finde, schlechtesten Bundespräsident aller Zeiten, Frank-Walter Steinmeier von der SPD, der natürlich die Brandmauer gut findet, weil die Brandmauer ist natürlich eine Lebensversicherung für die SPD, weiterhin natürlich an der Regierung zu bleiben. Ne? Und er hatte sogar ein Parteiverbot in den Raum geworfen. Ist Frank-Walter Steinmeier eigentlich ein Antidemokrat Ihrer Ansicht nach?
Also, er ist sicherlich ein Demokrat, wo du unten anschreiben musst, dass er Demokrat ist, weil und selber käme man vielleicht nicht drauf. Ich habe mir diese Rede natürlich auch angehört und angeschaut und musste dann staunen, vor allem weil er gesagt hat, mit diesen eigentlich, er redet ja da von gewählten Mandatsträgern im Parlament. Mit denen dürfe es keinerlei Zusammenarbeit geben und auch mit all diesen Leuten, er hat sie dann als pauschal als Verfassungsfeinde bezeichnet. Ja, das ist ja sozusagen eine derart massive Ausgrenzung. Mit denen treibt er die ja, also quasi, das wäre die Aufforderung, geht jetzt in die Illegalität, in die außerparlamentarische Opposition. Was will er denn mit denen? Will er sozusagen die Radikalisierung herbeizüchten? Wobei, Steinmeier ist ja entschuldigt. Oder man muss ja sagen, Frank-Walter Steinmeier hat ein großes Problem. Und zwar ist er ja beim Einmarsch der Russen in der Ukraine ist er ja sozusagen auch, er versuchte sich das etwas wegzuducken und abzuschleichen, aber er war ja auch eigentlich ein Vertreter dieser klassischen SPD-Ostpolitik, Verständigung mit Putin, Nord Stream Pipelines und so weiter. Und er ist natürlich, ja, und er hat jetzt da ein schlechtes Gewissen und möchte quasi da jetzt den Gutmenschen so raushängen, überkompensieren, dass er sich da zum vorbildlichen Bürger des sogenannten Mainstreams macht, um das andere etwas in den Hintergrund zu rücken. Also in dem Sinn eigentlich ein typischer Politiker, der versucht, chamäleonhaft sich immer wieder genau dort anzubiedern oder oben im Dorf zu sein, wo er glaubt, ist der Mainstream, aber sicherlich nicht einer, der, ich sage jetzt mal, in einer schwierigen Zeit die Kraft hätte, so schätze ich das ein, bestimmte Grundsätze, die zu den eigenen Überzeugungen hören, zu verteidigen. Und zum Beispiel einer Demokratie zu sagen, ich bin absolut dagegen, was die AfD erzählt, 100%, aber mein Vertrauen in die deutsche Demokratie ist so groß, Wir dürfen diese Partei nicht verbieten, wir müssen sie widerlegen. Genau. Und wenn wir sie nicht widerlegen können, dann haben wir ein Problem. Und dann dürfen wir nicht der Konkurrenz sagen, sie sind schuld oder illegal, das ist zu billig. Und dahinter steckt natürlich auch eine Verachtung der Mündigkeit und des Deutschen, der Urteilskraft. Ja, glauben denn diese Politiker, dass die Deutschen dumm sind? Dass sie nicht unterscheiden können zwischen Spreu und Weizen. Natürlich gibt es in der AfD fragwürdige Leute. Natürlich gibt es dort.
Gibt es auch bei den Grünen.
Gibt es also überall. Gibt es doch dort Leute, die auch autoritäre Auffassungen vielleicht eines Staates haben. Aber das haben die Grünen und die Linken ja zum Teil auch. Nicht zuletzt die, die eine Brandmauer errichten. Das ist auch ein autoritäres Verhalten in einem Staat. Aber der Glaube, dass die Leute dann auf das abfahren, zeigt mir einfach, dass offensichtlich die Politiker, und ich hoffe nur die Politiker, irgendwie den Deutschen nicht misstrauen, den Deutschen misstrauen. Und dieses Selbstmisstrauen ist vielleicht hier etwas ein Problem, denn nicht der Politiker sollte dem Volk misstrauen, sondern das Volk sollte eigentlich dem Politiker misstrauen. Das ist die Demokratie.
Ja, ja, ja.
Er hat es falsch aufgewickelt, der gute Herr Steinmeier.
Sie haben absolut recht und genauso voll mit Ihrer Aussage, dass die Politiker sind eigentlich unsere Angestellten und nicht andersrum. Und ich glaube, da hat sich was in den Köpfen irgendwie verquert.
Verselbstständigt
in eine ungesunde Richtung, wie ich finde. Glauben Sie denn als Außenstehender, dass es zu einem AfD-Verbot kommt?
Ja, du musst mit dem Schlimmsten rechnen. Wobei, mit der Brandmauer machst du natürlich auch eine Partei interessant. Ersparst du ihr auch die inhaltliche Auseinandersetzung. Ich meine, wenn du einfach sagst, das sind Nazis, zieht ja nicht mehr so. Hat man jetzt gemerkt, zieht nicht so. Die Leute folgen diesem nicht, sondern haben sie immer mehr Zulauf, haben sie mehr in den Umfragen, die AfD. Also glaubt man sie. Jetzt hat man eine neue Karte gezückt. Jetzt sind sie quasi die Geheimagenten von Putin, oder? Jetzt ist ja sozusagen die fünfte Kolonne des russischen...
Irgendwas ist immer.
Ja, jetzt ist man sozusagen da der Landesverräter und eben Björn Höcke ist dann sozusagen der James Bond im Dienste ihrer Majestät Wladimir Putin, dem russischen Zaren. Das hat ja eine absonderliche Qualität. Ich glaube nicht, dass man mit solchen Argumenten am Schluss Erfolg haben kann. Und ich glaube auch nicht, dass ein Parteiverbot, dass das kommt. Aber ich finde es an sich beunruhigend, wie selbstverständlich das eigentlich diskutiert wird. Und vor allem beunruhigt es mich als Journalist, wie wenig eigentlich die Medien dieses Narrativ der Parteiverbote hinterfragen. Vor allem, und da muss ich sagen, die bürgerlichen Medien, da würde ich die FAZ eigentlich zuerst nennen, da höre ich auch von vielen Lesern, die sind enttäuscht. Und das sind jetzt nicht einfach AfD-Parteigänger, die da narzisstisch gekränkt sich fühlen, sondern das sind Leute, die sagen, das stimmt doch etwas nicht. Man kann doch nicht einfach eine Partei, die von so vielen Leuten, die aus der CDU entstanden ist, um Himmels Willen, kann man doch nicht einfach verbieten wollen. Das ist ja eine Bankrotterklärung. Also ich glaube, dass das wird sich durchsetzen, aber ich bin etwas beunruhigt, dass das überhaupt dieses Gewicht hat.
Ja, es zeigt einfach die Schwächen anscheinend der Demokratie, in der wir momentan leben, der Parteiendemokratie. Weil wenn die selbstbewusst wären, dann würde man einfach sagen, wir machen jetzt einfach bessere Politik für die Menschen, für das Land. Dann werden wir wieder in Umfragen steigen und dann sehen wir, wohin die Reise geht. Es ist ein Wettbewerb zwischen Parteien und den Wettbewerb haben sie offensichtlich verloren, weil, wie Sie gesagt haben, man hat überhaupt keine inhaltliche Auseinandersetzung mehr, sondern es geht ja nur noch um eigentlich Ausgrenzung und mit dem Finger auf sie zeigen. Ja. Und dieses Spalten und Ausgrenzen sieht man ja immer mehr, auch in der Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, auf X ging es relativ viral. Da gab es eine Umfrage der Zeit bezüglich 13 Fragen, ob man ein wahrer Demokrat ist. Da konnte man mit einem Regler so Sachen, Stimme zu, Stimme eher nicht zu und so weiter. Und wenn Sie zum Beispiel für weniger Eingriffe des Staates in die Wirtschaft waren oder für Grenzsicherung oder für weniger Steuern, dann waren sie halt sogar rechts der AfD angesiedelt. Das war absurd. Ja? Also ich habe immer das Gefühl, ich war immer eigentlich eher linksliberal, aber anscheinend sind die Linken so radikal nach links abgetriffelt, dass ich für die jetzt natürlich ganz, ganz rechts stehe und auch andere, die eher früher vielleicht konservativ waren oder liberal oder whatever, sogar links teilweise, dass es sich alles verselbstständigt hat. Aber jetzt ein Punkt, den Sie gerade erwähnt haben bezüglich Russland und so weiter. Jetzt werden Sie ja auch, wurden ja früher auch schon als der Putin-Versteher genannt. Es gab in der SZ einen Bericht, da sind Sie sogar aufgestiegen. Jetzt sind Sie nicht nur der Versteher von Putin, sogar schon der Putin-Freund. Kennen Sie Wladimir Putin? Sind Sie befreundet? Spielen Sie abends Kanaster oder Schach? Ja,
bis jetzt noch nicht, bis jetzt noch nicht. Aber ich habe ihn mal kennengelernt. Ich habe tatsächlich einmal an einer Konferenz ihm sogar eine Frage gestellt. War allerdings der Einzige, der ihm da widersprochen hat mit seiner geopolitischen Deutung an der Waldeck-Konferenz. Das war eigentlich sehr interessant, ihn da mal etwas aus der Nähe zu beobachten. Das war im letzten Jahr der Fall. Nein, das sind einfach diese untauglichen, hilflosen Unterstellungen. Ich bin natürlich ein Freund der Schweiz. Ich bin ein Schweizer. Ich stehe so quasi für die Schweizer Neutralität. Und das ist natürlich auch ein umstrittenes Thema. Und ich bin von Anfang an immer der Auffassung gewesen, dass du natürlich als Schweizer diese Neutralität verteidigen musst und versuchen musst, ein realistisches Bild dieses Krieges zu gewinnen. Und das ist ja nicht für oder gegen irgendjemanden, sondern einfach der Versuch, diesen Krieg in der Ukraine und auch die Beteiligten nach ihrer Interessenlage richtig zu beurteilen. Und da mache ich jetzt einfach diese absolute Verdammung und quasi Dämonisierung der russischen Seite nicht mit. Und ich sage, Putin ist für mich kein neuer Hitler oder irgendein Genghis Khan, der jetzt die Welt erobern will. Ich glaube, mit dieser Chiffre wirst du der Situation nicht gerecht. Dieser Krieg ist komplexer, der Krieg hat eine längere Vorgeschichte. Aber eben, wenn natürlich der Moralismus regiert und nicht mehr der Realismus, dann bist du halt bei schon kleinen Abweichungen, wird man dich in eine Schublade hineinstecken. Das ist ja nichts Neues. Das haben wir auch gesehen, das ist mir damals auch so gegangen, ich weiß noch beim Thema Klima, als ich gesagt habe, ich bin auch für Umweltschutz, aber ich bin dagegen, dass wir die Marktwirtschaft abschaffen, um sogenannt das Klima zu retten, was ja gar nicht geht. Ah, Sie sind ein Klimaleugner. Ja. Oder wir haben in der Weltwoche diese Corona-Maßnahmen kritisiert. Die Regierung geht viel zu weit. Aha, Sie sind ein Corona-Leugner. Und jetzt bist du einfach Moskau einfach. Das war wie in den 70er Jahren, als mein Bruder meinen Vater kritisiert hat, gesagt, die Vietnam-Politik der Amerikaner ist nicht gut. Da hat er gesagt, ja, wenn es dir hier nicht passt, geh nach Moskau. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ein wichtiger Punkt. Nein, mir gefällt natürlich Russland nicht innenpolitisch. Da gibt es extrem viel zu kritisieren bei Putin. Ich finde, er hat auch große Fehler gemacht im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, in der ganzen Vorbereitung. Ich weiß nicht, ob er wirklich alles versucht hat, um auf diplomatischem Wege das zu lösen, dieses Problem, das die Russen schon lange haben. Er hat es versucht, es gab Anstrengungen, aber ich will da nicht die Hand für ihn ins Feuer legen. Das kann ich nicht zu wenig beurteilen im Detail, aber auch wenn ich diese Staatsform ablehne und die man ja den ganzen lieben Tag kritisieren kann, das darf mich nicht daran hindern, aus schweizerischer Perspektive eine nüchterne Interessenabwägung zu machen und zu feststellen zu kommen, wir müssen diesen Krieg beenden. Man muss diesen Krieg auf dem Verhandlungsweg versuchen zu lösen. Wir müssen die Amerikaner unterstützen. Und ich kann mich jetzt nicht dafür entschuldigen, dass Donald Trump eigentlich das versucht hat, was ich jetzt seit 3 Jahren schreibe. Aber klar, wenn du mit dem natürlich gegen eine bestimmte öffentliche Meinung antrittst, die natürlich in Europa ganz anders war, da hieß es, ja, wir müssen Russland besiegen und Putin ist das Böse, dann bist du natürlich, wenn du bei dieser Schwarz-Weiß-Optik nicht dabei bist, in den Augen der anderen, natürlich gleich auf der anderen Seite, weil sie das dann auf dich projizieren. Aber das ist nicht der Fall. Und das erschwert halt, ist vielleicht auch ein Symptom für die Unfähigkeit, die zeitweise Unfähigkeit, über eine Sache nüchtern zu reden, sachlich zu reden, ohne dass man den anderen gleich in einer Art und Weise abqualifiziert.
Ja, also genau. Aber wann ist es denn so weit gekommen, Herr Köppel, dass es so verhärtete Fronten waren? Also diese Stigmatisierung Ihrer Person zum Beispiel, ne? Wenn man nicht dem Narrativ entspricht, wird man sofort diskreditiert, ist ein, wie Sie gesagt haben, ein Leugner von Corona, von Klima, egal was. Ich meine, das ist ja die höchste Abstrafung im deutschsprachigen Raum, weil wir kennen ja dieses Holocaust-Leugner. Also es wird gleichgesetzt eigentlich. Es ist ja so eine Persona non grata, ne? Also um Gottes Willen, mit Weltwoche deabonniert sofort und was weiß ich, das ist ein böser Mensch. Also wann kam denn diese unglaubliche Spaltung zustande in der Gesellschaft, also vor allem ersichtlich auch natürlich während Corona, Ukraine und so weiter, Impfung, geimpft, ungeimpft, Lockdown ja, Lockdown nein, für Flüchtlinge, gegen Flüchtlinge. Es gab ja eigentlich es gab nur noch schwarz oder weiß, keine Grautöne mehr. Also wann kam das zustande und vor allem, wie können wir denn da wieder Heilung erreichen? Ja,
also gut, ich muss sagen, für
Sie lachen.
Für mich ist das überhaupt nichts Neues. Ja. Ich glaube, das war gar nie weg.
Ah, okay.
Das war immer da. Also ich kann mich erinnern, als ich als Filmkritiker mich damals erdreistet habe, bestimmte französische Regisseurshelden oder so Verfechter des europäischen Kunstfilms zu kritisieren, Theo Angelopoulos oder einen polnischen Regisseur erinnern. Ich fand diese Filme immer schrecklich langweilig und habe da mal in der NZZ, damals war ich da noch Filmkritiker, kritische Artikel darüber geschrieben. Und ich habe mal als junger Journalist einen Aufsatz geschrieben zum Genre des Scheißfilms. Sehr ironisch. Und da habe ich so bestimmte Filme und so Superstars des Kinos, der Regisseure Kunstkino, habe ich mich darüber lustig gemacht. Da bin ich exkommuniziert worden in der Filmkritikergilde. Sie haben mir zwar gesagt, du hast schon recht, was du schreibst, das darf man nicht schreiben.
Ah.
Und dann, als es natürlich weiterging, ich hatte halt immer etwas diesen provokativen Ansatz. Das ist für mich die Aufgabe des Journalisten. Du musst den Gottesdienst stören. Nicht, weil du zwangsläufig immer recht hast. Wobei, wenn du mal das Gegenteil von den anderen schreibst, ist ja erstaunlich, wie oft du eigentlich dann recht hast. Und ich habe das in der Politik gemerkt, in der Schweizer Innenpolitik, zum Beispiel mit der SVP. Ich war der Erste, der eigentlich geschrieben hat, Christoph Blocher, der Unternehmer. Der ist ja kein Nazi. Der ist ein hervorragender, liberal-konservativer Politiker, eine schweizerische Mischung aus Thatcher, Reagan und Franz Josef Strauß. Das war Gotteslästerung vor 20 Jahren. Oder als sie einen republikanischen amerikanischen Präsidenten verteidigt haben, als sie Obama... Mich begleitet das seit Ewigkeit. Ich bin immer wieder abgestempelt worden. Und ich muss sagen, als Journalist musst du bereit sein, das auf dich zu nehmen. Und nicht aus dem Geist der Rechthaberei, sondern das ist ja die dialektische Hinterfragung. Und mir fällt einfach auf, dass das mittlerweile mehr Journalistenkollegen auffällt. Also dass dieser sogenannte Mainstream ist eben nicht mehr so mächtig. Es gibt jetzt, ich bin jetzt nicht mehr der Einzige, der hier stigmatisiert wird und so. Und ich denke, man muss das, Sie sagen, fragen, wie muss man dem begegnen? Natürlich, das ist dann lästig, wenn du etwas in Frage stellst. Da bist du im Gegenwind. Das war aber früher, bist du vielleicht auf den Scheiterhaufen geworfen worden. Heute gibt's die Cancel Culture. Das ist eine mildere Form. Aber das kann dir letztlich nichts anhaben. Wenn die Substanz, die Leistung, wenn das Motiv stimmt, wenn man sorgfältig arbeitet, wenn man natürlich etwas falsch macht, muss man sich entschuldigen. Und die Anfeindungen, die trage ich eigentlich wie eine Ritterrüstung. Das darf man gar nicht wegputzen. Das ist sozusagen, das bleibt dann kleben und stärkt die Abwehrkräfte. Und ich muss ja sagen, wenn ich Sie anschaue, alle, man lebt ja nicht schlecht mit dem. Aber ich glaube, das ist etwas vom Allerwichtigsten des Journalismus in der Demokratie. Das ist ja der Witz an der ganzen Sache. Dass wir das hinterfragen, was die Mehrheit für unbestreitbar wahrhält. Und der Track Record eigentlich dieser Mehrheit ist jetzt nicht so wahnsinnig, wenn wir sehen, was sie uns am politischen... Ja. Ich sage jetzt die gleichen Leute, die uns die Corona-Politik gebracht haben, die gleichen Leute, die uns die Klimapolitik gebracht haben, die gleichen Leute, die uns die Migrationspolitik... Das sind jetzt auch die geopolitischen Weltmeister, die ganz genau wissen, was man im Ukraine-Krieg zu tun hat. Da muss ich Ihnen einfach sagen, da habe ich meine hoffentlich berechtigten Zweifel und versuche hier ein anderes, etwas alternatives Argumentarium aufzubauen, von dem ich allerdings annehme, dass immer mehr sich mit dem anfreunden, nicht zuletzt der amerikanische Präsident. Also es wird weniger einsam um mich und Sie haben jetzt auch gar nichts mehr zu befürchten, glaube ich, wenn Sie mich einladen, da sind Sie eigentlich schon fast Avantgarde.
Jetzt werde ich auch Mainstream.
Jetzt werden wir sind bald, wissen Sie, genau, wir sind eigentlich der Mainstream vom Morgen.
Wir sind eigentlich im Mainstream.
Wir sind der Mainstream vom Morgen.
Ja, das stimmt tatsächlich. Wenn du auch der Mainstream von morgen sein möchtest, dann lass bitte ein Abo da, empfehl den Kanal weiter. Das ist ganz wichtig, damit die Wahrheit weiter rausgetragen wird. Und ich fand es ja auch so glorreich, als Donald Trump vor der UN stand und einfach diese Klimaideologie wirklich einfach kurz beerdigt hat. Das war so wieder so ein Moment, wo ich dachte, ja gut, wir haben jahrelang wohl doch recht behalten. Wissenschaft ist doch besser wie Ideologie und Vernunft gewinnt eigentlich de facto immer als die ganzen Ideologen, Dogmatiker und so weiter. Und egal in welchem Thema. Also wir wissen jetzt auch im Rückspiegel der Geschichte, die Impfung war halt doch nicht so sicher, die Lockdowns waren übertrieben, nicht rechtmäßig und auch nicht verhältnismäßig. Wir wissen, Putin hat doch nicht Krebs und stirbt morgen oder wird morgen irgendwie scheitern oder wird gejust werden. Also bei so vielen Punkten, wie Sie es gesagt haben, es war eigentlich eine Aneinanderreihung von Lügen und von Inkompetenz. Und jetzt sollen wir denen glauben, dass es tatsächlich irgendwie mit der Klima, dass morgen die Welt untergeht oder dass man Geld aus dem Nichts drucken kann oder genau, da bin ich völlig bei Ihnen. Jetzt haben wir natürlich.
Aber wichtig, was man auch immer wieder wissen, es sagt dir dann also hinterher auch niemand Danke, dass du von Anfang an recht geredet hast, sondern die, die dann vorher, das sehe ich zum Teil jetzt gerade in der Thematik, weil Sie es angesprochen haben, im Ukraine-Krieg. Wir haben schon, also wir haben in der Weltwoche unterschiedliche Meinungen dazu abgedruckt, auch unterschiedliche Artikel, also bis hin zu Putin ist ein Faschist, alles Mögliche. Das wird dann immer etwas selektiv ausgeblendet, weil es eben nicht ins Narrativ passt. Aber zum Beispiel die Forderung, dass man jetzt hier Verhandlungen führt, auf der Grundlage von Gebietsabtretungen, das hat Henry Kissinger quasi schon unmittelbar nach dem Einmarsch der Russen gesagt. Ja. Das haben wir eigentlich aufgegriffen, nicht damals auch zustimmend. Da wurdest du ja niedergebrüllt, also regelrecht, also ganz heftig. Und jetzt sehe ich, selbst eine neue Zürcher Zeitung, NZZ, selbstverständlich muss man mit Gebietsabtretungen rechnen, jetzt operieren. Ja. Oder? Die wechseln dann natürlich sehr schnell ihr Hemd und spuren dann ein, während wir eigentlich schon wieder an der nächsten, bei der nächsten Verstopfung, bei der nächsten Funkstörung sozusagen hier wieder etwas Klärung schaffen müssen. Aber ich denke, das ist schon wichtig. Viele Journalisten glauben, wenn du Journalist bist, hast du quasi ein Schnellzugticket in die Teppichetage. Du bist da wunderbar, oder? An diesen Salonempfängen. Du bist der Glockeur. Du bist da auf Augenhöhe mit den Mächtigen. Aber ich glaube, in der Demokratie, ich will das jetzt auch nicht überhöhen, aber haben wir eine extrem wichtige Aufgabe, immer wieder das andere Argument, die andere Sicht hineinzuspielen, nur schon deshalb, damit diese Diskussion stimuliert wird. Und das ist auch ein Missstand in Deutschland.
Absolut.
Dass eigentlich die Medien sind wie so Türsteher geworden und mit immer restriktiver, genau, kommunizierende Röhren mit der Politik, schon, genau. Und das ist gefährlich, weil dann diskutierst du nicht mehr frei.
Ja, es sollte ja eigentlich die vierte Säule der Demokratie sein, die eher sozusagen den Finger in die Wunde legt, die den Politikern aufs Maul schaut und auch dann sozusagen versucht, objektiv das zu werten, ob den Worten auch Taten folgen und ob die Worte überhaupt wahr sind. Und das ist zu wenig passiert. Und vor allem, ich habe immer so das Gefühl, dass die Medien, vor allem der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland, nicht nur Klakör der Regierung ist, weil man gefallen möchte, sondern vor allem auch, man ist ein Verstärker von einer absoluten Minderheit. Also eine Luisa Neubauer oder so, ja, also wirklich so Minderheitenmeinungen, ja, irgendwie nochmal queer und LGBTQ, XY plus Y etc. pp., was ja in der Realität wenig vertreten ist, dass die dann auf einmal so verstärkt werden durch die Medien, dass das ganze Meinungsnarrativ für Wochen in den Journalien behauptet, ist absurd eigentlich, weil die meisten Menschen sind normal. Ja, also die meisten Menschen kennen nicht mal jemanden, der non-binär ist und so weiter. Und unabhängig, die gibt's alle, ist alles schön und gut. Und ich sag immer, da bin ich sehr laissez-faire, lass jeden leben, wie er möchte und so. Aber das so aufzupustern, ist schon so ein Zeichen von wirklich wieder spätrömischen Dekadenz, wie ich finde. Zeigt auch, dass wir am Ende eines Zyklus sind.
Ja, es ist. Ich habe ja kürzlich ein Interview gemacht mit Peter Thiel. Da, dem Investor, war ich bei ihm zu Hause und habe mir auch über dieses Phänomen noch einmal gesprochen. Und er bezeichnet das ja als, das nennt er das säkularisierte Hyperchristentum on Steroids. Also das ist sogar das gedopte säkulare Hyperchristentum. Das ist dieses Gutmenschentum, oder? Und diese natürlich auch die Neigung, oder, dass man sagt, jede Minderheit muss hochgetragen werden und wir möchten demonstrieren, dass wir die auch schätzen, ist ja an sich nichts Schlechtes dahinter, dass man sagt, wir sind nicht gegen Schwule, gegen Queer, jeder ist bei uns willkommen, das ist ja wunderbar. Aber wenn du aus dem dann eine Staatsreligion machst und am Schluss bist du wie in diesem Woody Allen Film, Take the Money and Run oder Bananas, kleine Bananas, auf dieser Insel, wo der neue Diktator sagt, so, ab sofort kontrolliert unsere Regierung, ob die Menschen die Unterwäsche täglich wechseln und deshalb wird ab sofort die Unterwäsche außen getragen, oder? Und das ist heute etwas in Deutschland der Fall. Du musst deine gute Gesinnung nach außen manifestieren und am liebsten vielleicht mit deinem Parteiabzeichen. Und der Tiefpunkt war da ja erreicht mit dieser Nancy Faeser an der Fußball-WM mit ihrer Armbinde. Und da habe ich damals geschrieben, also deutsche Politiker mit Armbinden, verzeiht mir diese mir einfach unheimlich. Das ist für mich die falsche Ausfahrt. Aber das sind ja auch jetzt nur Fußnoten der Geschichte. Und ich glaube jetzt auch, dass die Luisa Neubauer eher Ausdruck ist von der, sage ich mal, leichten Beeindruckbarkeit gewisser öffentlich-rechtlicher Journalisten. Aber den Footprint, den sie da im Universum hinterlässt, der ist jetzt, glaube ich, nicht viel größer als der, den wir beide einmal hinterlassen werden. Ja, das stimmt. Den wird man auch nicht mehr sehen, ja, irgendwann. Aber ich glaube, wir bilden uns auch nicht ein, dass wir hier das ganze Weltgefüge aus den Angeln heben können.
Nee, ja, da haben wir doch ein bisschen mehr Demut, denke ich mal, auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Und Nancy Faeser hat sich ja genau als das eigentlich demaskiert, was sie wirklich ist, also autoritär, auch mit der Verabschiedung, bevor sie gegangen ist, mit hier, die AfD ist gesichert rechtsextrem oder auch die ganzen Überwachungsinstrumente. Es war tatsächlich nicht gut. Aber jetzt durch diese moralische Überhöhung, die wir da teilweise haben, durch diese Trunkenheit an Hybris, schlafwandeln wir ja auch in einen geopolitischen Konflikt. Ich hatte vor kurzem den ehemaligen Militärberater von Angela Merkel hier, Brigadegeneral Erich Fahrt, und er sagt, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Konflikt mit Russland bei unglaublichen 50% liegt. Was meinen Sie dazu?
Vielleicht sind jetzt alle, die Putin verteufeln, mal noch dankbar, dass im Moment Putin in Russland an der Macht ist und nicht ein anderer, irgend so ein Schirinowski. Ich kann mich eben noch an die 90er Jahre erinnern, ja, als man Angst hatte, dass irgend so ein absoluter Fanatiker diese Weimarer Republik da mit Atomraketen, ja, übernimmt. Und man hat das alles ein bisschen vergessen. Ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit von so einem Krieg ist auf jeden Fall viel größer, als wie man sie als verantwortungsvoller Politiker eingehen darf. Und das ist ja schon das, ja, Verrückte. Ja. Und ich glaube hier wirklich, die EU und Deutschland in der Außenpolitik sind auf einem, also jetzt in aller Bescheidenheit als Schweizer, wir sind auch ein bisschen in diesem Irrweg dazu aus, aber das ist ein absoluter Irrweg, was die da machen. Das ist völlig falsch und aus der Zeit gefallen. Ich glaube, Trump hat es gemerkt, hat es ein bisschen, ja, geschnallt. Nicht unterschätzen. Ich glaube, wir sind jetzt wirklich, das ist jetzt das Ende der Nachkriegs- oder nach dem Zusammenbruch des Kalten Krieges, nach dem Ende des Kalten Kriegs, Zusammenbruch der Mauer, unilaterale amerikanische Herrschaft. Die Amerikaner sind nicht mehr stark genug, überall den Weltpolizisten zu spielen.
Ja, multipolare Welt. Sind,
ja, multipolar, polyzentrisch. Verschiedene Leviathane, ich sage immer Raubtiere. Das ist ja keine Liebeserklärung an Russland, wenn ich sage, das ist ein Raubtier. Das ist ein Raubtierstaat. Die EU ist auch ein bisschen manchmal Raubtier gegenüber der Schweiz. Ein kleineres Raubtier, zum Glück nicht ganz so gefährlich. Aber das sind jetzt wieder alte, diese geopolitischen Rangeleien. Das ist eine gefährliche Welt. Und Deutschland und die Schweiz, wir sind Kleinstaaten. Deutschland ist ein Kleinstaat. Und das ist auch ein Thema für mich. Um Himmels Willen, das ist ein Vorteil, dass man entlastet ist, Großmacht zu sein. Aber sie haben immer noch zu viele gerne Großpolitiker in Deutschland, wir auch bei uns in der Schweiz. Und man muss die Leute bringen, gerne klein. Small is beautiful. Die alte Bundesrepublik hat das beherzigt. Das war die Außenpolitik der Bescheidenheit. Westbindung, klar, man ist doch für Amerika, das ist eine Inspiration, wenn es die Amis nicht übertreiben. Aber eben immer auch Brücke zum Osten. Ausbalancieren. Und jetzt hier mit dieser einseitig amputierten Außenpolitik eingebildet, wir wollen jetzt Krieg führen gegen Russland, bereiten uns auf einen Krieg vor, während der Amerikaner Frieden macht. Die machen gewaltige Deals, die werden das machen. Sobald das spruchreif wird und nicht irgendetwas anderes passiert, man weiß ja nie, plötzlich fliegt etwas in Russland in die Luft, setzen sie den Putin ab, das ist ja alles, wir blicken ja nicht durch. Aber würde jetzt nicht darauf hoffen und spekulieren, und das wäre auch keine gute Nachricht, wenn Russland da ins Chaos hineinkippt mit all den, wir haben doch ein Interesse, mit Russland zusammenzuarbeiten. Ich verstehe, dass man das empört ist wegen der Ukraine. Ich finde das auch eine Sauerei, dass man einfach in ein Land einmarschiert. Das ist zu verurteilen. Aber diese billige moralische Empörung bringt einfach nichts. Es gibt Konflikte, da müssen wir versuchen, die Konflikte einzuhegen. Und das ist die multipolare Welt. Braucht Diplomatie, verstehen, ja, verstehen können. Das heißt ja nicht entschuldigen, heißt ja nicht verzeihen, aber verstehen und sagen, wie können wir wieder einen Interessenausgleich schaffen? Was kann Deutschland tun zur Verständigung in diesem Irrenhaus der Welt? Wo können wir als Therapeuten wirken? Das ist die Aufgabe und nicht, wir sind der Schulmeister, wir haben die größten konventionellen Streitkräfte, jetzt sind wir wieder wer. Das ist eine Karikatur des Wilhelminismus und das ist schon einmal nicht so gut herausgekommen. Und deshalb schaffe, Häusle bauen, Schwäbisch Hall auf diesen Steinen.
Fels in der Brandung. Ja, bin ich bei Ihnen und Diplomatie natürlich. Was ist denn Ihre Vermutung, wie geht es denn weiter mit dem Ukraine-Krieg? Wird Trump seinen Frieden bekommen, so wie auch im Gaza-Deal? Sie haben ja auch Kontakt zu Ungarns Premierminister Viktor Orban oder auch zu Serbiens Präsidenten. Wie sind denn da die Gespräche? Was ist denn da die Meinung dazu?
Also ich habe sogar einmal mit Lavrov einen richtigen Streit gehabt zum Thema schweizerische Neutralität, einmal da mit den Russen. Muss ich auch immer etwas die Schweiz verteidigen, als ich eben letztes Jahr dort war. Ich meine, ich versuche da mir auch ein Bild zu machen aus den Medien und aus Gesprächen. Es ist einfach eine Tatsache, Russland gewinnt diesen Krieg militärisch. Die Ukraine ist nicht stark genug, auch mit all der Unterstützung, nicht stark genug, Russland zu stoppen. Die Russen haben zwar große Probleme, mehr Probleme, ich glaube nicht, dass sie in der Lage sind, jetzt die ganze Welt zu überrennen und morgen schon am Brandenburger Tor stehen. Wobei, ich würde immer sagen, du kannst ja nichts ausschließen. Und ich sage, du brauchst eine gute eigene Verteidigung, nicht Kriegstüchtigkeit, Verteidigungsfähigkeit. Ja. Das musst du sein. Das ist völlig unbestritten, dass du da wieder etwas in Ordnung bringst. Aber die Russen gewinnen das. Und je mehr sie halt gewinnen, desto verheerender wird es für die Ukraine und desto vergifteter sind nachher die Verhältnisse zum Westen. Ich glaube, dass es, nach meiner Beurteilung, vielleicht liege ich falsch, ich glaube, die Russen wären interessiert, einen Friedensschluss zu machen mit den Amerikanern. Nach meinen Informationen gab es eine Einigung zwischen Witkow und Putin, Handshake vor Alaska. Trump ist da noch einmal weggesprungen. Es gibt sogar die Theorie, die ich gehört habe, aus wirklich glaubwürdiger Quelle, dass Putin gesagt hat, wenn ihr die Sanktionen löst, dann bekommt ihr von diesen Staatsvermögen 150 Milliarden gehen direkt in die USA und mit 150 Milliarden werden wir in Amerika investieren. Also ein super Deal für Amerika. Und das ist aus irgendwelchen Gründen nicht zustande gekommen. Trump hat sich jetzt da noch zurückgenommen. Auch dieses nächste Gipfeltreffen mit Lavrov. Ich weiß nicht genau, warum das nicht passiert ist. Die Russen wollen einfach keine NATO-Ukraine. Sie wollen nicht die NATO in diesem Gebiet haben. Wie die Amerikaner nicht Warschauer Pakt auf Kuba wollten. Jetzt kann man doch um Himmels Willen dieses Problem versuchen zu lösen. Das muss doch eine Möglichkeit geben. Und die EU sollte sich da nicht querstellen und zum Hindernis oder gar zum Saboteur einer Verständigung zwischen Amerika und Russland machen. Und das ist für mich eigentlich der Lichtblick, dass die Amerikaner mit Trump auf den außenpolitischen Realismus widersetzen. Und hier versuchen, eine Einigung zu finden. Nicht, weil sie Fans oder Freunde von Putin sind. Auch ich nicht. Aber weil man sagt, dieser Krieg ist nicht mehr länger zu verantworten. Das ist falsch. Wir müssen das einhegen. Wie lange geht's noch? Ja, wenn man keine Einigung findet, dann werden die Russen einfach weiterkriegen, bis sie diese vermutlich 4 Oblasten haben. Wie es in der Ukraine geht, weiß ich auch nicht. Das ist etwas instabil. Man weiß auch nicht, wie fest der Zelensky im Sattel ist. Auf jeden Fall dauert dieser Krieg schon viel zu lange. Und ist doch eine Schande, und es ist auch Wohlstandsverwahrlosung, Herr Friedrich, dass wir glauben, in Europa uns diesen Krieg leisten zu können. Ja. Und das ist doch einfach fürchterlich. Ich meine, das ist doch jenseits, das ist gegen alles, was eigentlich, ich bin für Kooperation, ich bin für Freihandel, ich bin für Verständigung, ich bin für Verteidigung, ja, aber nicht sinnlose Kriege weiterführen, die nichts bringen und die nicht zu gewinnen sind und am Schluss dann nur Verlierer produzieren.
Ja, bin ich bei Ihnen. Also jeder Tag ist ein Tag zu viel. Jetzt wurde natürlich Viktor Orban, wollte ich schon sagen, Wladimir Putin wurde ja in Alaska auch echt der rote Teppich ausgerollt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich glaube, Trump hatte ihm jetzt sehr viele Eingeständnisse gemacht hier, Einfrieren der Krise, wir werden investieren etc. pp. Trotzdem hat ja sowohl Putin als auch Trump dann doch einen Rückzieher gemacht. Das ist ja, also da weiß man auch nicht, war es Trump derjenige, der das Ganze beendet hat oder war es dann doch Putin? Aber man hört ja, dass Trump ziemlich sauer auf Putin war, weil er eben dieses Friedensangebot nicht angenommen hat und weiter sogar die Angriffe auf die Ukraine sogar verstärkt hat.
Ja, also ich meine, das ist immer bei Kriegen ja so. Also wenn's auf Verhandlungen zugeht, dann eskalieren beide nochmal, damit man noch vollendete Tatsachen
schaffen kann. Ja, und mehr Hebel hat, ne?
Genau, das ist eigentlich immer so ein bisschen das ist kurz vor dem Friedensschluss geht's noch einmal ganz schlimm hoch. Nun, nach meinen Informationen, aber ich war auch nicht dabei, ich habe auch keine Standleitung ins Hirn von Putin. Ich staune immer, wie die sagen, man darf Putin nicht verstehen, wie genau die Bescheid zu wissen glauben, was der will, als ob sie bei ihm wirklich in der Großhirnrinde sitzen. Nach meinen Informationen haben sich Witkow und Putin vor dem Gipfel in Alaska verständigt. Auf der Basis, die Amerikaner haben gesagt, dass die Amerikaner haben ein Angebot gemacht den Russen. Witkow hat gesagt, okay, ihr könnt haben Luhansk, Donetsk, inklusive dieser Festungen, wo sie jetzt durchbrechen, Pokrovsk, ganzer Oblast ist bei euch. Im Süden Saporischschja, Cherson, Einfrierung jetzt bei der Frontlinie, bei diesen Flüssen, keinen Millimeter weiter. Die Krim wird völkerrechtlich anerkannt als russisches Territorium. Wir garantieren, dass die Ukraine nicht NATO-Mitglied wird. Neutralität, und Sicherheitsgarantien unter Einbeziehung der Inder, Amerikaner, wir wären dabei und man versuche auch die Chinesen reinzuholen, man versuche die Europäer etwas draußen zu halten. Und auf dieses Angebot habe Putin eingeschlagen. Und unter dieser Voraussetzung ist man nach Alaska gefahren, er hat eine Wirtschaftsdelegation mitgenommen, aber Trump sei abgesprungen von diesen Forderungen, worauf man dann ohne gemeinsames Essen und ohne Einsatz der mitgebrachten Wirtschaftsdelegation wieder abgereist sei, aber ohne dass man die Milch hat öffentlich sauer werden lassen, sondern man hat einfach gesagt, gute Gespräche. Es wirkte eher sehr herzlich, oder? Roter Teppich. Aber nach meinen Infos ist Trump da abgesprungen.
Okay.
Man weiß nicht warum. Vielleicht wie bei der Schweiz. Wir hatten auch Einigungen bei den Zöllen. Am Schluss hat er gesagt, interessiert mich nicht.
Ja, ist mir irgendwas über die Leber gelaufen. Ja, mal gucken. Abschlussfrage. Jetzt sind ja viele Menschen sehr dogmatisch. Also egal, ob jetzt bezüglich Energietransformation, also Energiewende, Politik, Corona, Impfung, Krieg, Trump, bla blub. Ja. Wie kann man denn da wieder eine Brücke bauen? Wie kann man denn andere Menschen erreichen, die teilweise wirklich dann auch mit Hass auf andere reagieren, die sagen, ja, Weltwoche oder der Köppel ist doch ein Putin-Freund sogar in der Zwischenzeit, bald sind sie vielleicht der Liebhaber, was weiß ich. Ja, also wie kann man denn da wieder in den Austausch kommen oder versuchen, da einen Common Ground zu finden? Also kann man die überhaupt noch erreichen oder ist die Spaltung so tief, der Bruch in der Gesellschaft so krass, dass es das war?
Nein, gar nicht. Also erstens geht mal der Grundsatz, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. Und also ich kann mich erinnern, noch vor über 20 Jahren, als ich damals zur Welt als Schweizer Chef, da eilte mir auch schon sein Ruf voraus, das ist ja der rechte Schweizer und so. Und ich habe damals eben wegen Christoph Blocher, ich war quasi der Erste, der diesen Christoph Blocher, der heute hoch anerkannt ist, habe ich gesagt, der ist ein guter Mann. Und das war auch schon durchgesickert. Und dann habe ich festgestellt, eben die Redaktion hatte auch etwas Vorbehalte. Und als ich da mit den Leuten gesprochen habe, waren die eigentlich sofort sehr angetan. Also je schlechter man die Meinung hat von dir, desto leichter fällt es dir ja dann, den guten Eindruck zu erzeugen. Und wir wissen ja, die Weltgeschichte ist eine Chronik der Missverständnisse. Manchmal hat man sich vielleicht auch ich oder sie oder wer auch immer, drückt man sich ungeschickt aus, hat man übertrieben, war man zu wenig sensibel, hat man vielleicht auch mal Unsinn erzählt. So what? Gar nicht über das nachdenken. Who cares? Einfach immer bei der Sache bleiben. Das ist, finde ich, so. Immer bei der Sache, immer im Gespräch bleiben, auch 100-mal absagen. Nein, wir bleiben dran, immer das Gespräch suchen. Ja, nicht die Gegenbrandmauer. Ja, nicht in dieses Freund-Feind-Schema hineinkommen, sondern versuchen, als Journalist sowieso nicht. Und das kommt schon gut. Es kommt ja gut am Schluss. Und ich habe das oft erlebt, dass Leute auch schon gesagt, nein, ich fand sie so schlimm. Und plötzlich gibt's wieder einen Berührungspunkt, manchmal auch nicht so schlimm. Aber ich glaube, das Wichtige und das, was interessant ist, ist, dass wir doch die Chance haben, immer wieder den Geist hoffentlich der Sachlichkeit herzustellen, dass man zur Sache diskutiert und nicht irgendwelchen Gespenstern oder Eingebungen da der Fantasie hinterher rennt, sondern versucht irgendwo die Wirklichkeit zu fassen. Vielleicht passieren einem Fehler. Ich habe für mich immer die Methode entwickelt, wenn ich dem Mainstream widerspreche, liege ich eigentlich meistens richtig. ja. am Ende des Tages. D'accord. Was ja auch irgendwie ein bisschen beunruhigend ist, ja, ehrlich
ja.
gesagt.
Ja, das stimmt. Also ich sage auch immer, wer zur Quelle kommen will, muss gegen den Strom schwimmen, weil nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Und ich versuche das ja auch immer und immer wieder. Und ich habe auch manchmal Erfolg. Aber also Ricarda Lang war schon hier im Kanal und so weiter. Aber natürlich Luisa Neubauer oder Stefan Rahmsdorf, irgendwelche Leute halt auch aus der Klimaecke. Wobei Volker Quaschnik war hier, der ja auch sehr extrem ist. Wir schreiben ja auch immer, ihr dürft das Material vorher sichten, ihr könnt was rausschneiden, ihr kriegt die Fragen vorab, weil mir ist der Diskurs tatsächlich wichtig, weil ich bin halt ein Kind der 80er, 90er Jahre und dann wurde halt unterschiedliche Meinungen noch akzeptiert, auch respektiert und man, auch wenn man unterschiedlicher Meinung war, ist man danach noch einen Kaffee trinken gegangen oder ein Bier trinken gegangen und es war trotzdem kein schlechter Mensch und heute ist es halt so verhärtet, dass es teilweise schon in Hass oder auch in Gewalt endet. Ich sag nur, Charlie Kirk war auch so leider ein Opfer dieses mangelnden Diskurs in den USA, weil er nur eine andere Meinung hatte. Und das ist halt schon erschreckend, dass man dafür dann schon angegangen wird. Oder auch wenn in Deutschland Politiker, auch also wenn sie vielleicht von der Partei sind, wo dann viele sagen, um Gottes Willen, aber in den Autos angezündet werden. Also da hört es irgendwie auf für mich. Ne? Also man kann in den Austausch gehen, man kann in die Argumente gehen, aber nie gewalttätig werden. Das ist immer das Ende der Demokratie, weil wer keine Argumente hat, wird gewalttätig. Punkt aus.
Ja, klar. Aber eben, das ist kein Dauerzustand. Ist zwar schlimm, ist unerfreulich, aber man muss auch sehen, das gehört eben auch dazu, wenn du halt bei etwas widersprichst, hast du Gegenwind. Das ist immer so. Opposition, ein Spiegel, ich meine, die Redakteur, der wurde verhaftet, ein Augstein, der wurde ins Gefängnis gesteckt aufgrund von gewissen Enthüllungen da seiner Zeitung. Da hast du dich nie beliebt gemacht und das musst du halt schon aushalten, beziehungsweise das müssten eigentlich die Eigentümer großer Medienkonzerne, aber viele sind halt auch schon sehr stark in diesen Mainstream und in diesen elitären Zirkeln eingebettet. Aber das gehört halt dazu und da musst du halt auch unten durch und das ist nicht alles nur Selbstentfaltung. Und wenn ich denke, unsere Eltern, Großeltern, wenn sie an ihre Großeltern denken, was mussten die alle für Probleme lösen? Da sind wir also alle noch immer auf der, würde ich mal sagen, auf der sehr wohlstandsverwahrlosten Stufe
noch unterwegs. Nie ging es jemandem besser als uns. Also wir müssten eigentlich jeden Tag aufwachen und es scheint ja die Sonne aus dem Allerwertesten und müssten den Boden küssen und sagen, danke, dass wir jetzt leben dürfen, nicht vor 50 oder 100 Jahren. Ne? Also wenn Sie überlegen, die Schweiz vor 150 Jahren war bettelarm und jetzt geht's uns so gut wie noch nie. Wir fahren mit einem schönen schwäbischen Auto durch die Gegend und freuen uns, dass wir hier essen gehen können. Zum Abschluss, lieber Herr Köppel, wie ist denn Ihr Ausblick fürs nächste Jahr? Gibt es da Tendenzen, wo Sie sagen, das und das erwarten Sie, wird es ein gutes Jahr?
Also ich habe mich immer getäuscht bei den, also kurz im Februar oder im Januar 2022 habe ich gesagt, jetzt kommt das Zeitalter der friedlichen Koexistenz. Endlich haben wir Corona hinter uns. Jetzt können wir wieder frei reden. 6 Wochen später kommt dieser Vollidiot Putin und marschiert in der Ukraine ein und macht mein ganzes optimistisches Bild kaputt. Und da muss ich dann auch noch den Pflichtverteidiger des Verfemten und Verdammten geben, weil ja sonst alle nur noch mit der Anklage gekommen sind. Also bei mir muss man wahnsinnig aufpassen, meine Prognosefähigkeit. Ich glaube einfach, generell gesprochen, sind wir in einer wirtschaftlichen Abschwungszeit. Ja. Also das heißt, wirtschaftlich wird es sicher harzig bleiben, das ist eine schwierige. Wir haben eine Desorientierung in der Politik, wir haben immer noch einen Mangel an Realismus in der Politik, zu viel Wunschdenken, aber in schlechten Zeiten kommen eben dann auch die guten Politiker wieder nach vorne, setzen sich dann die durch, die wirklich etwas leisten. Und die Schönwetterkapitäne, die mit, ich sage immer, die Body Mass Index, also die Leute, für die der Body-Mass-Index wichtiger ist als der Intelligenzquotient, die treten etwas in den Hintergrund. Und wir kommen halt aus, wirklich, Sie haben es gesagt, eben aus diesen Wohlstandszeiten, aus dieser Wohlstandsverwahrlosung. Ja. Und dann wird alles ein bisschen leichtsinniger, leichtfertiger. Das kommen andere Politiker, werden dann Ton angeben.
Zyklus wieder.
Zyklus. Ja. Und jetzt kommen wieder etwas rauere Zeiten. Ja. Aber ich habe Vertrauen. Und alle Firmen, die solide aufgestellt sind, die solide Dienstleistungen erbringen, und gut gemanagt, müsste ich keine Sorgen machen. Und alle anderen werden einfach über die Bücher gehen müssen und schauen. Und sonst ist dann halt
die kreative Zerstörung von Schumpeter, genau. Und wie gesagt, nach Regen kommt immer Sonnenschein. Und auch wenn es die Klimaapokalyptiker nicht wahrhaben wollen, aber nach dem Winter kommt der Sommer. Und ich bin davon überzeugt, weil schwere Zeiten kreieren starke Menschen kreieren gute Zeiten kreieren schwache Menschen und schwache Menschen kreieren harte Zeiten. Und da sind wir gerade. Und nach den harten Zeiten geht's es wieder vorwärts mit dem Zyklus, dann kommen wieder starke Persönlichkeiten, die dann gute Politik machen für die Menschen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass die Welt untergeht. Ich glaube eher an die Resilienz der Menschheit. Da bin ich sehr, sehr positiv und bullisch, um es in Wirtschaftssprache zu sagen, auf die Menschheit. Wenn man überlegt, wo wir heute sind, Raketen rückwärts einparken, iPhone, wir fahren mit dem Auto, wir fliegen zum Mond und bald zum Mars. Da bin ich sehr positiv gestimmt. Auch mit künstlicher Intelligenz kann uns noch vieles gelingen. Und wenn ihr kritischen Journalismus lesen wollt, empfehle ich natürlich die Weltwoche. Ich würde ihm auch folgen auf sozialen Netzwerken. Ich werde unten alles verlinken. Wenn ihr mich unterstützen wollt, freue ich mich natürlich auch. Teilt das Video kräftig, damit wir noch mehr Menschen erreichen, um den Diskurs wieder zu beleben, um auch natürlich andere Meinungen zu akzeptieren, weil die Welt ist nicht nur weiß oder schwarz, sie ist manchmal auch grau. Und bei uns ist sie eher bunt, weil wir positiv denken. Herr Köppel, ich danke Ihnen für das inspirierende Gespräch. War mir eine große Freude.
Danke Ihnen, Herr Friedrich. Immer wieder gerne.
Ja, sehr, sehr gerne. Schön.